großer Podcast. Kutscher putzt den Kottbusser Podcast.
Hey, schön, dass ihr den Kottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Kottbusser und Kottbusserinnen. Dass unsere Stadt einige strahlend schöne Ecken hat, das wissen die meisten. Alle, die am Physikunterricht teilgenommen haben, wissen jedoch, dass der Begriff strahlend oder Strahlung auch eine ganz andere Bedeutung hat. Heute bei uns zu Gast ist Christian Raupach vom Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder hier in Cottbus vom Bundesamt für Strahlenschutz. Er wird uns heute rund um die Themen der elektromagnetischen Felder und auch den Breitbandausbau auf 5G informieren. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Immer wieder gern. Außerdem ist heute nach einiger Zeit auch wieder unser Oberbürgermeister Holger Kelch dabei. Hallo, Herr Kelch.
Hallo, Frau Rademacher. Hallo, Herr Raupach.
Hallo.
So, Herr Raupach, Sie waren ja noch nie bei uns im Podcast und wir haben ja einen kleinen Zungenbrecher, der ja auch in unserer Intro-Musik enthalten ist. Sie haben den jetzt vor sich liegen. Ich würde Sie einfach mal bitten, den dreimal schnell hintereinander aufzusagen.
Ich muss ihn aber nicht rappen, oder?
Nein, kein Problem. Okay. Einfach nur sagen.
Der Kottbusser Podcast-Kutscher putzt den Kottbusser Podcast-Kutschkasten. Der Kottbusser Podcast-Kutscher putzt den Kottbusser Podcast-Kutschkasten. Der Kottbusser Podcast-Kutscher putzt den Kottbusser Podcast-Kutschkasten.
Respekt.
Sehr Wahnsinn. Schnell und so deutlich vor allem hat das, glaube ich, bei uns auch noch niemand ausgesprochen.
Nein, das stimmt, Maike.
So stolz bin ich jetzt, in Cottbus zu sein.
Ja, ja, sehr schön. Dann würde ich Sie doch einfach mal bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selber vorzustellen.
Ja, meinen Namen haben Sie schon genannt, Christian Raupach, auch mein Arbeitgeber, Bundesamt für Strahlenschutz, Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder. Und ich bin die Co-Leitung dieses Kompetenzzentrums. Also das heißt, wir haben so eine Doppelspitze. Ich leite den Bereich Information und Kommunikation, wo es letztendlich darum geht, mit der Öffentlichkeit über elektromagnetische Felder, über gesundheitliche Risiken, aber auch über Risiken für die Umwelt zu sprechen, sie zu informieren, auch auf kritische Fragen einzugehen und so weiter. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich als Geschäftsführung in einem kleinen Fernsehsender gearbeitet und den geleitet. Das heißt, ich kenne mich sowohl in der freien Wirtschaft als auch jetzt inzwischen in der Behörde aus. Und ja, das ist immer ganz spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich das funktioniert, aber wie es auch seine Berechtigung hat, dass es unterschiedlich ist.
Vielen Dank. Ich würde das Wort an Sie abgeben,
Herr. Ja, sehr schön, dass wir Sie heute bei uns haben, Herr Raupach. Wir leben ja alle unter Menschen und wir merken ja, dass ja die Diskussion elektromagnetische Wellen und so weiter ja doch sehr unterschiedlich wahrgenommen und auch diskutiert wird. Wir haben Bürgerinitiativen, die Unterschriften sammeln, um Funkmasten zu verhindern. Wir haben Initiativen, die sagen, unser Gebiet ist nicht ausreichend ausgeleuchtet. Ich kann nicht mit meinem Mobilfunkgerät oder Handy, wie es neudeutsch-denglisch heißt, telefonieren. Und wir haben Leute, die sogar mit Alu-Hüten rumlaufen, weil sie meinen, die Strahlung ist so schlimm, das würde sich sehr negativ auf ihren Gemeinzustand auswirken. Insofern, was heißt denn eigentlich Kempf? Sie haben es ja schon mal gesagt, aber umgangssprachlich wird dieser Begriff ja in Cottbus in den nächsten Jahren öfters auftauchen.
Ich hoffe, dass er immer auftaucht zusammen mit Bundesamt für Strahlenschutz, dass das nicht untergeht. Wir gehören zu denen.
Okay,
also wir sind keine eigene Marke. Aber genau, Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder. Zunächst mal Kompetenzzentrum. Es geht eben darum, wir bündeln dort Kompetenzen einerseits hinsichtlich der Erforschung und der Bewertung der Forschungslandschaft hinsichtlich den Strahlenrisiken von elektromagnetischen Feldern, aber andererseits auch Kompetenz im Sinne von Kommunikationskompetenz. Also wir wissen eben auch, wie man den Menschen erklärt, wie die Risiken sind und worauf sie achten können und wo sie vielleicht vorsichtig sein müssen und so weiter. Weil das ist ja eine Sache, die man in der Wissenschaft, aber auch in Behörden häufig hat. Und wir sind eben beides, Wissenschaft und Behörde. Da hat man sehr, sehr kompetente Menschen, die sich mit einem Forschungsthema sehr gut auskennen oder mit einer Verwaltungsvorschrift und einer Norm sehr gut auskennen, aber nicht unbedingt sehr, sehr gut darin sind, das auch bürgernäher zu erklären. Und
richtig.
Wir wollen quasi beides zusammenbündeln.
Haben Sie selber eigene Wissenschaftler in Ihren Reihen oder arbeiten Sie mit Forschungsinstituten von Hochschulen, Universitäten zusammen?
Wir haben tatsächlich ganz, ganz viele eigene WissenschaftlerInnen. Der Großteil unseres Teams sind WissenschaftlerInnen und das ist ein ganz breites Spektrum. Also wir reden hier über Epidemiologie, wir reden über Physik, wir reden über Biologie, wir reden über Elektrotechnik und dann aber eben auch auf Kommunikationsseite. Da geht es um Soziologie, um Psychologie, da geht es um Politikwissenschaft, Journalistik. Ich selbst bin Diplomjournalist. Und das spiegelt auch so ein bisschen das Forschungsspektrum wider. Also es geht uns natürlich darum, die technischen Fragen zu beleuchten. Wie hoch ist denn die Strahlungsintensität, die an einem bestimmten Punkt ankommt im Raum? Aber es geht auch darum, kann man irgendwelche Wirkungen über einen längeren Zeitraum beobachten? Epidemiologie, die guckt sich an, wenn irgendwo in neuer Mobilfunkmast aufgebaut wird, lässt sich dann statistisch anhand der Krebsrate irgendwie ablesen, ob es da einen Effekt gab oder nicht. Übrigens, Spoiler, nein, gibt es nicht, keine Sorgen. Mhm. Und dann aber eben auf der anderen Seite, wir forschen auch zur Risikokommunikation. Wie kann man denn Menschen, die eine Risikowahrnehmung zu elektromagnetischen Feldern haben, die sehr weit abweicht von dem, was die Wissenschaft als tatsächliche Risikoeinschätzung hat, wie kann man denen denn verständlich erklären, wie die Wissenschaft das sieht und ihnen vielleicht dabei behilflich sein, sagen wir mal, von ungerechtfertigten Ängsten auch ein Stück weit wegzukommen und eine vernünftigere oder sagen wir mal wissenschaftsbasiertere Risikowahrnehmung zu haben?
Merken Sie so einen Trend, dass man sagt, dass die Menschen vielleicht sensibler geworden sind, was diese ganze Fragen der Strahlenthematik oder Ausstrahlungsthematik gibt? Oder ist das schon so gleichbleibend, das ploppt dann mal ab und zu mal auf? Wie würden Sie das für sich jetzt hier einschätzen?
Also wenn wir auf Mobilfunkstrahlung schauen als Beispiel.
Nehmen wir das als Beispiel.
Genau, weil das ja bei uns eines der großen Themen ist. 5G ist jetzt tatsächlich ein Thema, wo Leute nochmal sehr irritiert sind, sehr besorgt sind und Fragen stellen. Das ist aber regional auch sehr unterschiedlich. Also in Cottbus gibt es auch ein paar wenige, aber vor allem in Süddeutschland sind die Leute sehr, sehr besorgt. Also südlich von München oder im südlichen Baden-Württemberg. Das sind so Hochburgen des 5G-kritischen Bürgerinitiativen, Protests und so weiter. Ja. Aber wir hatten eine ganz ähnliche Situation, teilweise sogar schärfere Situation, auch schon als 3G, also UMTS, eingeführt worden ist. Da gab es genau dieselben Proteste, übrigens auch mit denselben Argumenten. Also die Leute haben dieselben Befürchtungen gehabt und das hat sich letztendlich nicht groß geändert. Und daraus folgt aber auch, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diesen Protestkulturen, zumindest im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern, aber wahrscheinlich auch anderen Themen, da geht es nicht nur und nicht in erster Linie um Sachfragen. Also sind elektromagnetische Felder tatsächlich gefährlich oder nicht? Sondern meistens steckt da was dahinter. Da stecken soziale Aspekte dahinter. Ich bin Teil einer Bewegung. Wenn ich Teil, Sie sind in einer Partei. Wenn Sie von heute auf morgen sagen, mich haben irgendwelche wissenschaftlichen Daten überzeugt, dass das, was wir im Parteiprogramm stehen haben, dass es nicht mehr geht, dann sind Sie raus, dann verlieren Sie da Beziehungen, Freunde, Freundinnen, Chancen, irgendwas in Ihrem Leben zu machen. Genau.
Innerhalb dieser Partei, genau.
Genau.
Ich würde dann so der Störer sein, der Quertreiber, der alles anders sieht als so die herrschende Meinung in der Partei.
Genau. Und aus einer Partei raus ausgeschlossen zu werden, das wissen wir inzwischen, das ist gar nicht so einfach.
Das stimmt.
Aber aus einer Bürgerinitiative ausgeschlossen werden, ist meistens ganz einfach. Du sagst nicht mehr das, was wir sagen, also bist du jetzt raus. Hm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht eben nicht nur und manchmal nicht in erster Linie darum, dass Menschen tatsächlich faktisch der Ansicht sind, elektromagnetische Felder oder Corona war ja auch ein großes Thema, ist tatsächlich gefährlich. Menschen sind ja tatsächlich auch in der Lage zu lernen, ihre Haltungen zu ändern. Aber kann ich das wirklich vertreten? Bin ich wirklich mutig genug, den Leuten, mit denen ich sonst immer grille, zu sagen, pass auf, ich habe meine Meinung geändert und ich bin jetzt da nicht mehr mit dabei? Das ist ein großes Problem. Ja? Hm. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Protestkulturen, auch Protestkulturen, die entweder wissenschafts- oder behördenskeptisch sind oder vielleicht sogar wissenschaftsfeindlich sind, die gibt es natürlich schon immer. Wir erleben aber tatsächlich ein Stück weit einen Trend dazu, dass nicht zuletzt durch Corona auch, dass Leute wissenschaftliche Informationen weit weniger als entscheidend ansehen. Also ich lasse mir mein Weltbild nicht durch Wissenschaft kaputt machen. Ein Kollege von mir sagt immer, meine Dummheit ist mir wichtiger als deine Fakten.
So ungefähr. Okay,
ich will das aber nicht übertreiben. Also wir haben natürlich solche Leute, die stellen aber auch statistisch einen ganz geringen Teil der Bevölkerung dar. Wenn wir zum Beispiel über 5G reden, gibt es so ungefähr ein Drittel der Menschen in Deutschland, die tatsächlich Sorgen haben. Aber von diesem Drittel ist nur ein ganz geringer Teil, die wirklich sagen, nein, und das ist schlimm und das, wir protestieren dagegen. Die meisten Menschen haben so unspezifische kleine Sorgen. Ja? Also ist das für mein Baby gefährlich, wenn ich das 5G-Handy neben dem Bett liegen habe oder so. Ne? Und die sagen dann, könnt ihr mich darüber informieren, könnt ihr mir das erklären, dann machen wir das und dann ist das Thema durch. Und dann sagen die, herzlichen Dank für die Erklärung.
Ich würde noch mal kurz reingrätschen. Ich hätte nämlich mal eine Frage. Sie sprechen ganz oft von elektrischen Feldern bzw. elektromagnetischen Feldern, von magnetischen Feldern. Was ist denn ein elektromagnetisches Feld überhaupt? Wie ist das denn aufgebaut?
Eigentlich ist das komplizierte Physik, aber ich halte es mal ganz simpel.
Das ist nett.
Ja, in der Mehrzahl begegnen uns diese Felder dann, wenn irgendwo eine Spannung anliegt. Ne? Also das heißt, nehmen wir mal an, Ihren Föhn stecken Sie in die Steckdose. Mhm. Dann liegt Spannung an. Egal, ob der an ist oder aus.
Ja. Ne?
Und durch diese Spannung entsteht das elektrische Feld. Mhm. Ja? Wenn Sie den Föhn jetzt einschalten, dann ist nicht nur Spannung da, sondern dann fließt auch Strom. Durch diesen Stromfluss entsteht jetzt das magnetische Feld. Und wenn es sich jetzt nicht um Gleichstrom, sondern um Wechselstrom handelt, der also die Polarität ändert und das schnell genug passiert, also mehrere tausend Mal pro Sekunde oder Millionen Mal pro Sekunde passiert, dann ist dieses Feld, ändert sich so schnell, dass das elektrische und das magnetische Feld nicht mehr separat sind, sondern dass die ein gemeinsames Feld ergeben und das ist dann das elektromagnetische Feld.
Okay.
Und wir im Kompetenzzentrum elektromagnetische Felder, wir gucken uns elektromagnetische Felder an quasi von 0 Hertz, also das heißt, wo Gleichstrom entweder ist oder aber rein magnetische Felder, das Erdmagnetfeld drin ist, bis hin auf der anderen Seite zu Feldern so im Bereich, im mittleren Gigahertz-Bereich, 300 Gigahertz oder so. Und warum? Da beginnt tatsächlich dann die Grenze zur optischen Strahlung. Also das heißt, das ist immer noch dasselbe. Ja, ja, das elektromagnetische Spektrum. Ja,
ja.
Da haben wir es dann nicht mehr mit, ich sag mal, so ganz laienmäßig Stromphänomenen zu tun, sondern auf einmal werden diese elektromagnetischen Felder sichtbar und werden zu Licht. Und da geht es dann eben um alle möglichen Lichtanwendungen, von ganz normalem Licht im Haus über Laserlicht, übrigens auch UV-Licht. Ne? Also Sonnenschutz ist eins der großen Strahlenschutzthemen, die leider in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen werden, die viel, viel mehr wahrgenommen werden sollten. Und jenseits der Sonne sozusagen, da kommt dann die sogenannte ionisierende Strahlung, also radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt quasi das gesamte elektromagnetische Spektrum angeschaut.
Ja.
Wir schauen nur auf diesen kleinen Teil von 0 Hertz bis 300 Gigahertz ungefähr. Und darin ist eben alles vom Föhn über die Stromnetze, über die Elektromobilität, über die Handys, Babyphones und was man sich alles vorstellen kann.
Ah, vielen Dank. Das ist so. Im Physikunterricht mussten wir immer, zumindest wenn es um magnetische Felder ging, weiß ich noch, mussten wir immer einen Magneten malen und dann immer vom einen Pol zum anderen diese Linien rundherum.
Genau.
Und war das nicht beim Elektromagnetischen, dass man diese Linien gezeichnet hat und dann aber auch nochmal rundherum diese Stromlinien gezeichnet hat?
Genau.
Ist ja auch schon eine Weile her, aber...
Nicht schlecht.
Danke.
Nicht schlecht. Ja, ja. Also man kann sich übrigens auch dazu, was diese Felder eigentlich sind und wie die funktionieren, dazu informieren wir auf unserer Webseite www.bfs.de und auf unseren Social-Media-Kanälen, weil wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute sich einfach sagen, ich möchte das Phänomen verstehen. Und das heißt, das geht dann quasi über unseren Auftrag, über Strahlenschutz zu informieren, ein bisschen hinaus, aber warum nicht?
Ja.
Jetzt gehe ich mal ganz ein Stück mal weg vom Mobilfunk, was ja, weil Sie auch den süddeutschen Raum angesprochen haben, Stichwort Überspannungsnetze, sprich Leitungen mit zum Stromtransport, also diese berühmten Stromtrassen, die im Prinzip vom Norden den produzierten erneuerbaren Strom in den Süden, in die Industrie und Ballungszentren Süddeutschlands transportieren sollen. Das scheint ja auch nochmal eine besondere Herausforderung zu sein. Hat das auch mit Ihrem Kompetenzzentrum zu tun?
Absolut. Das ist quasi neben Mobilfunk 5G ist das zweite Thema, wo es ein ganz großes öffentliches Interesse dran gibt und wo wir deswegen auch erstens viel dazu forschen und zweitens eben auch viel dazu informieren. Und das ist regional sehr unterschiedlich.
Ich wollte gerade meinen, nämlich hier in der Lausitz, also wir wissen das, da knistert es auch mal, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeit ist, trotzdem läuft man unten drunter durch, sucht weiter seine Pilze oder sonst irgendwas, wo man sich gerade aufhält. Ja. Aber
richtig.
Ich weiß, in Süddeutschland sieht man das ganz, ganz anders. Also von der Verschandung der Umwelt mal ganz abgesehen.
Ja.
Aber allein diese Strahlung oder dieses Knistern, da muss ja was Gefährliches sein.
Genau. Also Sie beschreiben das wunderbar, weil so in der Art begegnet uns das auch in den Bürgerdialogen, die wir zum Beispiel auch anbieten. Wenn ich da was merke, dass sich meine Härchen aufstellen, dass ich einen Schlag bekomme, da muss doch was Gefährliches sein. Dann sagen wir, wenn Sie einen Wollpulli ausziehen, kriegen Sie auch manchmal einen Schlag.
Ja.
Das ist auch nicht gefährlich. Ja. Und das Spannende ist eben bei diesen Feldern, die bei Stromtrassen entstehen, die merken wir eben durch diese Effekte, diese wir nennen das Wahrnehmungseffekte. Aber diese Wahrnehmungseffekte sind umgedreht erstmal völlig harmlos. Die sind vielleicht unangenehm, aber sie sind auch harmlos. Ne? Und das Spannende ist, es gibt tatsächlich bei Hochstromtrassen, Starkstrom, da gibt es, das sind dann nicht die elektrischen Felder, sondern die magnetischen Felder, die da losgehen, wo es tatsächlich noch offene Forschungsfragen gibt hinsichtlich Strahlenschutz, Gesundheitsschutz, wo wir auch sagen, da muss man noch genau hinschauen. Ich kann das im Detail erzählen, ich weiß nur nicht, ob die Zeit dafür ausreicht, weil das sehr spezifisch ist.
Da machen wir nochmal einen Bürgerdialog.
Definitiv.
Herr Raubach, da können Sie sich dann richtig aussprechen.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein faszinierendes Phänomen. Man geht unter der Stromtrasse lang, kriegt einen Schlag und denkt sich, das muss irgendwie gefährlich sein. Dabei ist genau das, also das elektrische Feld, das ist harmlos, da kann nichts passieren. Aber das magnetische Feld, was man nicht merkt, da ist es noch nicht wissenschaftlich so abschließend untersucht. Da gibt es offene Fragen und da gibt es zu Recht eben auch Grenzwerte, die eingehalten werden muss, weil da möglicherweise eben doch noch was ist. Es ist auch da kein Grund zur Panik. Also die Grenzwerte, die in Deutschland gelten, die schützen sehr, sehr gut, dass man da nichts abbekommen kann. Aber es gibt noch so wissenschaftliche Restunsicherheiten, die wir auch erforschen. Und übrigens, wenn ich sage, wir erforschen das, in der Regel forschen wir das nicht selbst, sondern wir vergeben Forschungsaufträge an Universitäten oder andere Forschungseinrichtungen, die das für uns machen, weil wir reden hier über tausende Forschungen, die weltweit laufen zu diesen Themen. Ja. Wir haben aktuell 58 Forschungsvorhaben, Mobilfunk- und Stromtrassen, die laufen und wir kommen kaum hinterher, das extern, die externe Vergabe, die Bürokratie zu machen, geschweige denn dann selbst zu forschen. Selbstforschung ist ein ganz kleiner Teil.
Ja, das ist schon sehr interessant und was mich eigentlich immer wieder bewegt, auch wenn ich mal so schaue in die Lehrbücher der Kinder hinein, ich bin ja nun noch im Schulsystem groß geworden, wo es die klassische Trennung Biologie, Chemie, Mathematik, Physikunterricht gab. Heute spricht man über Naturwissenschaften. Mhm. Könnte es auch manchmal sein, dass das so ein bisschen dieses Grundlagenwissen nicht mehr so vermittelt wird, um, sag ich mal, auch die nachfolgenden Generationen dort mitzunehmen, weil vieles, sagen wir mal so, oder das ist zumindest meine These, Verschwörungstheorien entstehen ja häufig aufgrund von fehlendem Wissen. Es wird viel vermutet, es wird sehr viel reininterpretiert, Aussagen werden anders definiert oder wahrgenommen, als sie tatsächlich gemeint sind und so weiter und so fort. Und die deutsche Sprache ist ja auch so eine schöne Sprache, da kann man ja sehr viel reininterpretieren. Nichtsdestotrotz ist es ja gerade die Sprache der Dichter gewesen, nicht? Aber ist das nicht auch eine besondere Herausforderung vielleicht auch für die Zukunft, dass den Leuten, ich sag mal, so einfach wie möglich, aber nachvollziehbar und ich sag mal auch nicht von Unsinn behaftet zu erklären und mitzunehmen, was sie eigentlich umgibt? Wie schätzen Sie das ein, Herr Raupach?
Jein.
Sehr schön.
Also einerseits, wir nehmen auch wahr, dass es ein Defizit im Verständnis von physikalischen Grundlagen meinetwegen gibt. Wer in der Schule sich mit elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern beschäftigt hat, der sollte eigentlich schon von daher relativ gut verstehen, welche Wirkung die haben können und welche die eben auch nicht haben können. Und das, was dann tatsächlich als Wirkung vermutet wird, ist meistens so fantasiereich, dass man das ganz schwer erklären könnte mit diesem Schulwissen. Das ist die eine Dimension. Und übrigens, wir erleben das natürlich auch, weil gerade die MINT-Berufe, die für unsere Strahlenschutzaspekte sehr, sehr wichtig sind, natürlich immer weniger Leute erlernen wollen, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Die andere Dimension ist aber, in der Risikokommunikationsforschung ist man inzwischen an einem Punkt, wo man sagt, dieses alte Mantra, man muss es nur leicht erklären, man muss es nur spannend erklären, unterhaltsam erklären, was auch immer, das geht nicht auf. Also es gibt nicht diese magische Art, wie Sie Risikokommunikation oder Wissenschaftskommunikation betreiben müssen und dann kommt es bei den Leuten rein, dann geht die Nadel unter die Haut, die Spritze wird gesetzt und jetzt habe ich es kapiert und jetzt verstehe ich es und jetzt, das gibt es nicht, sondern, also warum funktioniert das nicht? Da schaut man im Grunde genommen nur auf den Kommunikationsinhalt, auf den Medieninhalt, ne, dass wir den nach Möglichkeit perfekt gestalten. Aber tatsächlich ist es so, dass Verständnis, wie wir die Welt verstehen, wie wir sehen, ist ein sozialer Prozess. Es geht darum, was sagt mein Umfeld mir? Es geht darum, habe ich in meinem Leben erlebt, dass, wenn ich Unsinn erzähle, Leute auch vehement widersprechen oder dass sie eher so sagen, naja, kann man so sehen, aber ich sehe es anders oder dass sie überhaupt nicht drauf eingehen. Und das erleben wir natürlich auch in den Gebieten, wo Leute auf die Themen treffen im Alltag, die uns interessieren. Also es gibt Ärztinnen und Ärzte, die eben auch der Ansicht sind, EMF sei schädlich. Und das haben wir untersuchen lassen. Das sind in der Regel eher Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel auch alternativmedizinische Angebote machen. Das heißt Angebote, die eben auch nicht auf der klassischen Wissenschaft basieren. So. Ja. Aber wenn ich zum Arzt gehe, zur Ärztin gehe und die sagt, nee, da müssen Sie aufpassen und Handy und was weiß ich, das ist eine Vertrauensperson. Und wenn die Person das schon, sagen wir mal, aus unserer Sicht jedenfalls falsch interpretiert, ja, wo soll ich denn dann noch hingehen? Und bei Lehrerinnen und Lehrern ist es teilweise auch so. Und deswegen ist es auch für uns eine wichtige Aufgabe. Wir wollen eben auch Schulungsangebote schaffen für diese, wir nennen sie MultiplikatorInnen, damit die eben auch besser verstehen, was ist der Fall und können das dann weitertragen. Aber insgesamt die Hoffnung, dass Menschen durch bessere Bildung insgesamt irgendwie besser die Welt verstehen. Dazu ist Verstehen zu sehr auch getrieben von meinen Vorannahmen, von meinem Weltbild und so weiter. Ich glaube, da muss man eher hinschauen.
Klar, jeder Mensch hat da seine dünnen Seiten, wo man empfänglich ist für Botschaften, wollen wir gar nicht wichten und werten. Das ist der Mensch, ja. Die Lausitz, Cottbus, die Lausitz soll ja eine 5G-Modellregion werden. So, das war ja mal so erklärtes Ziel der Bundesregierung. Der Bundestag hat auch die entsprechenden Gesetzlichkeiten beschlossen. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Ausbaustandard 5G aus? Also ich bin mal ganz offen. Ich sage, wenn man über 5G jetzt derzeit aktuell spricht, ist eigentlich schon 6G im Kommen. Nicht? Ja, Sie nicken, Herr Raubach, ja. Das können wir ruhig mal den Zuhörern hier auch so sagen. Aber kommen wir erstmal auf 5G zurück. Was würde denn unser Fachmann, den wir heute hier haben, sagen, welche Vorteile, welche Nachteile gibt es dort für die Bevölkerung zu erwarten? Werden noch mehr Funkmasten aufgebaut? Wird die Strahlung erhöht? Wird dadurch der Funkverkehr besser? Also sprich, da kann ich da besser telefonieren? Weil geführt, ich sage das immer wieder gern mal, ich war mal vor 3 Jahren in Bosnien-Herzegowina, ja, da war eine Funkabdeckung gewesen, gewaltig. Also selbst in entlegenen Regionen konnte ich noch telefonieren. Hier in Deutschland, da hat man so den Eindruck, wann kriege ich wieder mein nächstes Funkloch, wann muss ich mein Gespräch beenden? Also immer kurze, knappe Gespräche führen, ja. Also sehr deutsch das Ganze. Diszipliniert, in kurzen, wenigen Sätzen zusammengefasst, schlupp. Ja. Und ein Funkloch. Welche Chancen, welche Risiken sind mit 5G verbunden?
Erstmal, ich kann das total nachvollziehen. Ich muss relativ häufig dienstlich mit der Bahn fahren. Und wenn man aus Cottbus mit der Bahn losfährt, ist das in der Regel regional. Und da fährt man durch die Pampa, egal in welche Richtung, wo eben wirklich nichts mehr geht. Kein Telefonat mehr geht, kein nichts mehr geht. Ja. Frau Rademacher nickt, die leidvolle Erfahrung teilen wir hier im Raum. 5G, was sind die Vorteile, Nachteile? Also zunächst mal, wir als Bundesamt für Strahlenschutz, wir gucken tatsächlich ausschließlich auf diese Strahlenschutzfragen drauf. Ne? Wir sind nicht dazu da, Akzeptanz für 5G zu schaffen. Und wir sind auch nicht, uns ist es egal, also wenn Cottbus sagt, wir wollen das nicht, und dann sagen wir, das für uns geht es nicht darum, ob Sie das wollen oder nicht, sondern wenn Sie sagen, wir wissen nicht mit dem Strahlenschutz, dann können Sie uns fragen. Ne? Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht im Auftrag der Mobilfunkindustrie unterwegs, um dafür zu sorgen, dass das kommt, sondern einfach nur dieser kleine Aspekt Strahlenschutz dazu eben aufzuklären. Nichtsdestotrotz, damit man mal ein Verständnis davon hat, 5G, Sie haben auch schon 6G erwähnt, habe ich gerade vor 2 Wochen mit Fachexpertinnen drüber diskutiert. 5G, was wird sich dadurch erstmal ändern hinsichtlich der Anwendungen? 5G ist ein Standard, bei dem es nicht in erster Linie darum geht, dass wir alle privat an unserem Endgerät, an unserem Mobiltelefon irgendwie noch besser, schneller YouTube streamen können oder andere Sachen streamen können. Das wird alles kommen, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich Anwendung im industriellen Rahmen, vernetzte Mobilität, aber auch solche Sachen. Ich glaube, das ist für die Region ja auch ganz spannend, sowas wie, man nennt das Precision Farming. Also, dass tatsächlich Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind, mit Hilfe von 5G-gesteuerten Drohnen sehen können, dass sie genau die richtige Menge an Wasser wässern auf ihre Felder, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Was ja für eine Region, die in Zukunft auch ein Wasserproblem haben wird, vielleicht auch jetzt schon manchmal hat, ein richtiges, wichtiges Thema ist. Oder aber auch, dasselbe gilt dafür, wie stark muss ich düngen. Im Moment, wir wissen, dass es statistisch in vielen Regionen Deutschlands zu einer Überdüngung von Feldern kommt, die gar nicht nötig wäre. Und das hat wiederum Folgen fürs Grundwasser und so weiter und so fort. 5G wird unter anderem dafür die Möglichkeit schaffen, dass sowas nicht mehr passiert, dass man da präziser ist. Und dann eine Sache, wir reden hier über Trockenheit, Hitze, Waldbrände, großes Thema. Feuerwehren können mit der Drohne sehen, wie der Brand aussieht, lange bevor sie da sind und können entscheiden, was müssen wir machen. Notarztteams können schon sehen, wenn irgendwo ein Notarzteinsatz ist, was ist da los, wie müssen wir vor Ort reagieren. Umgedreht, wenn ein Krankenwagen unterwegs ist, da ist ein Patient drin, dem geht es schlecht, können die Daten Echtzeit ins Krankenhaus übertragen werden und man kann schauen, können wir schon auf die Distanz irgendwas machen. Ja, also diese Sache, was bringt mir das 5G oder 6G? Okay, da kann man sehr, sehr unterschiedlicher Ansicht drüber sein. Ehrlich, ich habe es privat auch nicht, ich brauche es nicht. Aber ich glaube, das sind Anwendungsfälle, wo bestimmte Leute sagen würden, okay, das finde ich ganz interessant. Ne?
Also das könnte sich als Standortvorteil für die Region herausstellen, wenn es, sag ich mal, um Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Ansiedlungen, Testbereiche, wir haben gerade hier über Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen, ja, Brand- und Katastrophenschutz, das wäre dann im Prinzip ein wunderbare, ich sage es jetzt mal vorsichtig, nicht despektierlich, eine wunderbare Spielwiese, um genau auch bestimmte Technologien zu erforschen oder zu, ja, einfach auch mal zu committen und so weiter. Ja.
Genau, und wir haben noch gar nicht über autonomes Fahren gesprochen. Das ist natürlich Elektromobilität. Genau. Also auch das wird ein Thema sein. Smart Grids, das ist aus meiner Sicht ein Riesenthema für die Klima- und Energiewende. Also das die richtige Menge an Strom zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ankommt. Ja.
Wird es mehr Funkmasten geben,
ja, Raubach? Ja, wird es geben.
Wird es geben?
Ich will noch mal hinten ranstellen, das sind sozusagen jetzt Beispiele. Ich sage ja. als Bundesamt für Strahlenschutz oder als Vertreter nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern einfach, das sind Beispiele. Jetzt kann sich jede Person selber ein Bild machen, ja. Finde ich das gut oder schlecht. Ne? Es wird mehr Funkmasten geben. Insbesondere in Großstädten wird es mehr Funkmasten geben. Das hat damit zu tun, dass im 5G-Bereich, da werden Frequenzen verwendet, teilweise die höher sind als die Frequenzen, die im 4G, 3G und so weiter verwendet worden sind. Teilweise, nicht alle Frequenzen. Diese höheren Frequenzen, Sie haben ja auch einen Hintergrund in einem Elektrofach, Herr Kelch, das weiß ich. Stimmt. Höhere Frequenzen, da ist das Signal, wird deutlich schneller schwach. Und das heißt, man braucht, häufiger braucht man Masten, damit das irgendwie geht. Das ist einer der Gründe. Ein zweiter Grund ist, dass die Antennentechnologie sich verändert. Man baut bei 5G gerade in Großstädten nicht mehr unbedingt große Masten, sondern man baut ganz viele kleine Zellen. Die sind dann an der Straßenlaterne dran, sieht man kaum noch. Ja, und da braucht man dann natürlich auch mehr davon. Aber das sorgt dafür, dass die Netzabdeckung besser wird und auch dafür, wenn ganz viele Leute an einem Punkt gerade auf ihr mobiles Internet oder Telefon zurückgreifen, dann ist das nicht so, dass eine Antenne dann scheitert oder so und dann geht nichts mehr, sondern es geht eben immer noch alles Mögliche. Denken Sie ans Cottbusser Energiestadion. Alle wollen auf einmal ein Video, was sie gerade aufgenommen haben vom Tor, vom deutschen Meistertitel Bundesliga. Das steht ja unmittelbar bevor, wie ich das gehört habe. Wollen das Video schnell nach Hause schicken vom entscheidenden Tor. Und damit sowas eben auch passiert, braucht man dann diese Mehrzellen. Aber Strahlenschutz, nach allem, was wir bisher abschätzen können, kommt das nicht zu einer höheren Strahlenbelastung, sondern die Strahlenbelastung wird unterm Strich die gleiche bleiben. Wieso ist das so? Dadurch, dass die Datenrate wesentlich größer ist bei 5G, heißt das, damit Sie das Video hoch- oder runterladen auf Ihr Handy, brauchen Sie nicht 5 Minuten, sondern 1 Sekunde. In der 1 Sekunde mehr Strahlung, dafür den restlichen, die 459, keine Strahlung mehr. Und bei elektromagnetischen Feldern in diesem hochfrequenten Bereich kommt das Risiko nicht daher, dass ich mal für einen kurzen Moment eine hohe Strahlung habe, sondern da geht es um eine dauerhafte weil eben die gesundheitliche Wirkung, die davon ausgeht, von diesen hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, zum Beispiel beim Mobilfunk, kommt daher, dass sie den Körper erwärmen. Und wenn der Körper mal kurz sehr, sehr warm wird, also mit sehr, sehr warm meine ich 1-2 Grad Celsius wärmer. Wenn das kurz der Fall ist, ist das vollkommen egal. Das wissen wir alle, wenn wir im Sommer rausgehen. Ja. Aber eine dauerhafte Ganzkörpererwärmung um mehr als 1 Grad Celsius, also 24 Stunden lang, das ist gefährlich. Das wissen wir vom Thema Fieber.
Also das kann man so sagen, das ist wissenschaftliche Erkenntnis mit Stand 2022. Es wird weiter geforscht auch zu dieser ganzen
Frage. Genau, gerade zu Smart Cities forschen wir auch weiter. Aber aus jetziger Sicht gibt es da keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch schon eine wichtige Botschaft, weil ich sage ja immer, das ist ja immer die Entscheidung, das eine haben und das andere muss man dann auch ein Stück mögen. Das gehört dann eben halt auch mit dazu. Wie würden Sie vielleicht auch von Sicht des Kompetenzzentrums, wie kann man Sie eigentlich erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, wenn ich jetzt Fragen habe, ob als Bürger oder auch als Unternehmen oder ich sag mal auch als einfach Interessierter, der seinen Ortsteil mal informieren möchte, also als Bürgermeister oder als Ortsbürgermeister, kann man Sie da ansprechen? Wie kann man Sie buchen, um es mal so zu sagen, ob am Telefon oder wie auch immer?
Ja. Also generell ist das Bundesamt für Strahlenschutz eine der Behörden, die am aktivsten tatsächlich mit Menschen dann in Deutschland, egal ob das einfache Menschen sind, ob das Kommunen sind oder so, kommuniziert. Man kann über unsere Webseite www.bfs.de kann man uns eine E-Mail schreiben und man bekommt dort sehr, sehr schnell, so schnell es irgendwie geht, kommt man eine Antwort und das ist wirklich ziemlich schnell. Und da findet man dann gleich, wollen Sie uns kontaktieren? E-Mail-Adresse. Okay. Es gibt auch ein Bürgertelefon, da kann man auch anrufen, dann kann man auch mit uns telefonieren. Das ist also überhaupt kein Problem. Und da können sich auch behördliche VertreterInnen oder auch Unternehmen erstmal hinwenden. Mhm. Ne? Also das ist das eine und das wird auch sehr viel wahrgenommen. Also ich glaube, wir haben im Jahr, allein für unser Thema, haben wir im Jahr zwischen 300 und 600 Bürger-E-Mails einfach, die wir beantworten. Aber natürlich, wir bieten auch, gerade für Kommunalbedienstete und BürgermeisterInnen, bieten wir eine Online-Bürgermeister-Sprechstunde an.
Genau, auf die wollte ich nämlich nochmal hinweisen, weil das habe ich gehört, das ist ja auch ein neues Instrument, was ich nur begrüßen kann, dass es diese Möglichkeit auch gibt, weil ja letzten Endes die Kollegen Bürgermeister, auch Landräte, wir sind ja an den Menschen ganz nah dran und wir müssen uns ja auch vieler Fragen erwehren. Zu Recht die Fragen gestellt, aber wir wollen ja auch vernünftige Antworten geben.
Genau. Und ein großer Vorteil dieses Formats ist, also Sprechstunde ist gar nicht so ein richtig guter Begriff, aber da erklären wir meinetwegen Mobilfunk, dann gehen wir auf Fragen ein. Aber was wir gemerkt haben, die Kommunalbediensteten, BürgermeisterInnen und so weiter, die haben auch ein großes Interesse, sich untereinander dazu auszutauschen. Ich habe vor Ort meine Bürgerinitiative 20 Leute, wie gehe ich damit um? Ach Mensch, sowas Ähnliches habe ich auch. Ach, kann ich da was voneinander lernen und so. Und das ist so eine unglaublich wichtige Ebene, die wir gar nicht liefern, die einfach passiert ist, weil wir dieses Angebot machen. Ja? Wir bieten auch Online-Bürgerinfo-Veranstaltungen an, sowohl zu Stromnetzen als Thema, als auch zu Mobilfunk. Die ganzen Termine sowohl für das als auch für die Kommunalbediensteten sind auch auf der Webseite bfs.de zu finden. Und was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir versuchen tatsächlich auch über Social Media aktiv zu sein. @strahlenschutz.de oder @strahlenschutz.bfs, Twitter, Instagram, Metadon, gibt es so ein neues Twitter-ähnliches Ding?
Ach Gott, das kennen wir noch gar
Mastodon,
nicht.
Mastodon ist anscheinend datenschutzfreundlicher und deswegen ist das jetzt der neue
Schritt. Ja, das ist doch mal eine Info an unser Presseamt wert.
Also jedenfalls, wer uns erreichen möchte, erreicht uns problemlos und wir versuchen auch die Menschen von unserer Seite zu erreichen und ich denke, wir haben da einen ganz guten Erfolg auch.
Als Oberbürgermeister der Stadt Cottbus bin ich ja sehr froh und auch stolz darauf, dass dieses KEMF, dieses Kompetenzzentrum für elektromagnetische Felder, hier seinen Sitz jetzt in Cottbus hat. Seit wann gibt es dieses KEMF hier in Cottbus? Wie viele Mitarbeiter sind derzeit da und was ist denn bis zur Endausstufe geplant?
Seit wann gibt es das? Gegründet wurde das im Frühjahr 2020, so kurz nach Corona.
Genau.
Die eigentliche Eröffnungsfeier, die war dann voriges Jahr im, ich glaube, Oktober 2021. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, Herr Kelch.
Genau, da waren wir in der Chemiefabrik. War ein sehr schöner Abend gewesen.
Ja, ich denke auch. Und wir haben aktuell am Standort, ich glaube, 25 oder 26 Mitarbeitende. Ja. Muss dazu sagen, es gibt ungefähr 6 auch, die gehören nicht zum KEMF, sondern die haben andere Aufgaben, BFS in der Verwaltung oder so. Ne? Okay. Und wir suchen aktuell noch, also wir versuchen, glaube ich, im Moment noch 3 weitere Stellen zu besetzen für den Moment. Wir versuchen auch noch ein paar mehr Stellen rauszuhandeln mit dem Umweltministerium. Das ist unsere übergeordnete Behörde. Aber ich sag mal so, wir werden wohl um die 30 Leute dann am Ende sein. Okay. Ja? Und wenn ich sage, wir werden das sein, also der wesentliche Grund, warum die Stellen noch nicht besetzt sind, ist tatsächlich, wir finden dafür keine Leute. Wir finden keine Leute, die hierher kommen wollen, gut bezahlte Jobs, unbefristete Jobs haben wollen. Ist echt schwierig.
Ja, da kann man doch nur eins sagen, liebe Lausitzer, einfach mal bei www.bfs.de nachschauen. Jobsuche, Jobbörse, wie auch immer. Vielleicht ist doch das eine oder andere dabei, wo auch das persönliche Profil dazu passt. Also Herr Raubach sucht noch fleißige Mitstreiter, das dürfen wir so sagen.
Also insbesondere, wenn es unter den LausitzerInnen Leute gibt, die Epidemiologie studiert haben. Das ist der leergefegte Arbeitsmarkt, der uns am meisten Sorgen macht.
Okay, ansonsten, Sie sind ja auch Neukottbusser und Sie können ja auch Werbung machen über die Region, über diese Stadt. So schlecht ist unsere Region gar nicht.
Im Gegenteil.
Ne?
Im
Wunderbar. Gegenteil. Sehr schön.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema gesundheitlicher Aspekt. Sie haben vorhin so schön gesagt, irgendwie, wenn man das Handy dabei hat, da hat man Angst, da strahlt irgendwas ab. Jetzt sagt man ja, wenn man das Handy so in der Hosentasche hat, dass man dann zum Beispiel schlechter Kinder kriegen kann.
Ja, unfruchtbar wird.
Ist das so? Oder beziehungsweise wie hoch ist denn das Risiko wirklich?
Ja, also grundsätzlich dieses ganze Thema, also mögliche gesundheitliche Risiken von elektromagnetischen Feldern, gerade in diesem Mobilfunkbereich, das ist weltweit richtig gut untersucht und hat eine belastbare Studienlage. Das ist die erste wichtige Information. Viele Menschen denken sich, die Wissenschaft weiß das noch nicht so genau. Und das stimmt nicht. Die Wissenschaft weiß das wahnsinnig gut. Ja? Und wenn man sich die gesamte wissenschaftliche Studienlage dazu anschaut, dann ist es eben so, man weiß, dass diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder haben eine gesundheitsschädigende Wirkung. Sie erwärmen den Körper. Und da gibt es Grenzwerte für alle Sachen, für Mobilfunkmasten, über EU-weite Regelungen, Normungsregelungen, sogar für das Handy letztendlich gibt es Regelungen, Grenzwerte, die dafür sorgen, dass diese Wärmewirkung niemals so hoch sein kann, dass es gesundheitsschädlich ist.
Aha, okay.
Und damit haben wir sozusagen diese Grenzwerte, die schützen uns vor dieser Wärmewirkung. Und unterhalb dieser Grenzwerte, also unabhängig von dieser Wärmewirkung, gibt es keine wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen, die gesundheitsschädlich sind. Und von daher, einfache Antwort, keine Sorge, Sie werden nicht unfruchtbar. Sie kriegen keine Kopfschmerzen durch Ihr Handy, Sie kriegen keine Schlafstörungen durch Ihr Handy, Sie kriegen nach allem, was wir wissen, keinen Krebs durch ihr Handy. Es gibt da noch Langzeitfragen, also wirklich, wenn sie 30 Jahre lang intensiv Handy nutzen, das kann man einfach noch nicht wissen, weil so lange gibt es das noch nicht. Da sagen wir immer, das muss man noch untersuchen, aber alles, was wir bisher dazu wissen, ist auch das ist extrem unwahrscheinlich, dass es das gibt. Aber wir bleiben dran und erforschen das. Und wenn wir rausfinden, da gibt es ein Risiko, komme ich wieder zu Ihnen, dann erzähle ich Ihnen das.
Das ist sehr gut. Dann können wir das schon mal gleich so aufnehmen. Und dann würde ich mich für heute nämlich bei Ihnen bedanken, auch dass Sie hier bei uns als Gast so informativ gerade informiert haben über das Thema elektromagnetische Felder. Ich persönlich fand es eine sehr spannende Folge. Ich weiß nicht,
das denke ich auch, ja. Und ich glaube, das interessiert auch jeden von den Älteren, genauso wie die Jungen.
Das auf jeden Fall. Solltet ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollen, dann schreibt uns gern an podcast@cottbus.de und dann laden wir den Herrn Raubach auch gern nochmal zu anderen Themen ein, die euch interessieren. Schreibt uns natürlich aber auch bei konstruktiver Kritik oder Themenwünschen. Und ihr habt es ja schon bestimmt dreimal gehört, bei www.bfs.de könnt ihr auch immer eure Fragen einsenden. Jetzt bleibt mir wieder nur zu sagen, einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, der Cottbusser Podcast. Kutscher putzt den Cottbusser Podcast. Kutschka.